Herzlich willkommen.
SWR 2 Zeitgenossen, heute von den 24. Baden-Württembergischen Theatertagen in Baden-Baden. Zu Gast ist die hiesige Theaterintendantin Nicola May, die Gastgeberin, denn
guten
ihr
Abend.
Theater richtet dieses Festival aus. Herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Abend.
10 prall gefüllte Tage mit über 30 Aufführungen und einem ganz breit gefächerten Rahmenprogramm liegen hinter uns. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus?
Also mein Empfinden ist erschöpft, aber glücklich. Nach diesen wirklich 10 gefüllten Tagen vom Kinder- und Jugendtheater bis zum Abendspielplan mit Workshops, mit Rahmenprogrammen, mit Parkführungen und Einführungen und Nachgesprächen zu den einzelnen Aufführungen und vor allem natürlich diese vielen Eindrücke, die man bekommt, die Unterschiedlichkeit, die Vielfalt dieser baden-württembergischen Theaterlandschaft nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, das war schon für mich persönlich auch toll. Also klar, wir haben viel vorbereitet und wir haben immer gehofft, klappt das alles und wie wird's angenommen? Und irgendwie habe ich aber nach diesem grandiosen Start mit diesem Eröffnungspicknick mit allein 2.500 Menschen und es hat nicht geregnet, ab da habe ich eigentlich gedacht, ich werfe mich jetzt selber ins Festival und lebe mit und habe es einfach nur genossen.
Schön. Sie waren ja turnusgemäß in diesem Jahr eigentlich gar nicht dran. Denn die baden-württembergischen Theatertage finden ja alle 2 Jahre statt und jedes Mal an einem anderen Ort, an einem der Häuser, die im Landesverband des Deutschen Bühnenvereins Mitglied sind. Das sind immerhin rund 20 Theater. Und eigentlich wäre Konstanz dran gewesen, doch dort gab es Querelen zwischen Gemeinderat und Theaterintendanten und dann sind Sie in die Bresche gesprungen. Ein mutiger Sprung, den Sie manchmal bereut haben?
Nie. Es war ein vielleicht mutiger, aber auch lustvoller Sprung. Zuerst ein Reflex aus dem Gefühl heraus, was, dieses tolle Festival, das darf doch einfach nicht sein, dass das ausfällt. Und ein erstes Anklopfen dann hier bei der Stadt, bei der Oberbürgermeisterin, ob sie dabei wäre. Und dann hat das alles so eine Eigendynamik bekommen. Und es haben auch im Haus, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auch noch erinnert haben, von denen viele sich noch erinnert haben an diese erste Ausgabe, die wir hier schon mal hatten, 2005. Nach dem ersten Schreck, was? Und jetzt schon 2019 hat doch eigentlich bei allen so die Lust darauf, die Energie, die Vorfreude überwogen. Und ich denke mir manchmal, vielleicht war es gar nicht schlecht, dass wir jetzt nicht ganz so viel Zeit hatten, weil man so in so einer kontinuierlichen Steigerung dann auch auf das zuläuft und ja.
Die baden-württembergischen Theatertage sind ja auch eine Art Leistungsschau, also wo die Stadttheater, die Landestheater, die Staatstheater im Land zeigen, was sie im Augenblick so auf dem Programm haben. Und Sie haben mit einer Uraufführung dieses Festival eröffnet, ein Auftragswerk mit dem Titel Welterben. Worum geht es da?
Ja, das ist ein Rechercheprojekt gewesen, was eben im Stadtraum Baden-Baden spielt. Der Titel spielt ein bisschen mit der Bewerbung von Baden-Baden als Weltkulturerbe. Und das Erbe, die Tradition, das Erhalten von Dingen ist ja in Baden-Baden ein großes Thema und hat auch viele positive Wirkungen. Und wir freuen uns alle, dass die Stadt so schön ist. Aber trotzdem hat dieses Thema Weitergabe, Veränderung von Dingen auch nochmal eine andere Dimension im individuellen Leben von Menschen und natürlich auch in dieser Stadt Baden-Baden. Und da haben wir uns, also da hat der Regisseur Michael Uhl hat sich auf die Suche gemacht, viele Gespräche geführt mit ganz unterschiedlichen Menschen, die hier wohnen. Und daraus entstanden ist eine gemeinsame Reise mit live gespielten Szenen, aber auch mit Hörspielelementen, indem man halb zu Fuß und meistens mit einem Linienbus aus dem weniger schönen, feinen, noblen Westen der Stadt Baden-Baden, angefangen vom Bahnhof über das Viertel am Briegelacker, wo viele zugewanderte Leute wohnen, bis man dann in das Herz dieser Kurstadt kommt. Und wir wollten damit auch die Stadt als Gastgeber für die Theatertage präsentieren und auch mit einer anderen Art präsentieren, als man sie vielleicht zunächst klischee-mäßig mit Baden-Baden in Verbindung bringt, und hatten auch Lust, mit unseren eigenen Beiträgen für das Festival auch nochmal den Zuschauerinnen und Zuschauern andere Theaterformen und die Vielfalt von Möglichkeiten präsentieren und Ästhetiken, wie man Theater erleben kann, auf wie viele verschiedene Weise.
Und dieses Theaterstück oder diese Produktion steht ja auch programmatisch für das, was Sie eigentlich hier von Anfang an gemacht haben, nämlich Theater für die Stadt auch, dass Sie wirklich geguckt haben, welche Geschichten gibt es hier aus der Geschichte der Stadt, was treibt die Leute, die hier leben, um.
Ja.
Also ein Theater, was sehr verbunden ist mit der Stadt, weil auch bei diesem Welterbe Stadtspaziergang kamen ja ganz viele Facetten der Stadtgeschichte und auch Einwohner der Stadt zu Wort,
ja,
die und sonst auch, nicht so
ja,
präsent sind.
Genau, und auch Partner, verschiedene Institutionen, ob es jetzt die Gärtnerei Eberts war, ob es die Community, das Stadtteilzentrum am Briegelacker war, aber auch die Bäder- und Kurverwaltung mit dem zur Verfügung stellen der Trinkhalle. Also das ist schon auch immer so unser oder mein Bestreben, dass man sich mit Menschen, mit Institutionen in Beziehung setzt, die vielleicht nicht nur ursprünglich aus dem Kunstbereich kommen. Natürlich arbeiten wir auch gerne mit den Museen zusammen. Wir haben, glaube ich, jedes Museum schon bespielt hier an dieser berühmten Museumsmeile. Aber ich finde es auch immer interessant, mal mit der Arge, mit dem Gartenamt, mit dem, wir haben ja auch schon mal ein Projekt gemacht, im Schwarzwald eine Nachtwanderung, eine inszenierte, so verschiedene Dinge, die für die Stadt stehen und mit den Leuten, die in ihr Leben zu tun haben, außerhalb von diesem Kunstkontext mich zu verknüpfen. Und natürlich versuchen wir aber trotzdem, dass wir Themen behandeln, die auch eine größere Dimension haben. Also das Thema Erben und Weitergabe von Dingen ist ja etwas, was hoffentlich dann bei vielen Zuschauern Assoziationen freisetzt und die vielleicht auch noch einen anderen, größeren, globaleren oder vielleicht ganz privaten, intimen Zusammenhang setzt.
Darauf eingehen, was in einer Stadt passiert und das Auffangen in den Theaterprogrammen, das ist ja eine Entwicklung, die es ja eigentlich erst oder seit den letzten 10 Jahren gibt. Vorher kam ein Intendant an ein Haus, der war davor in einer anderen Stadt, hat dort das Theater gemacht, was ihn persönlich interessiert, ist dann in eine andere Stadt und hat dort weiterhin das Theater gemacht, was ihn interessiert, sage ich jetzt mal zugespitzt, ziemlich egal, in welcher Stadt er gerade war.
Ja.
Dieses darauf eingehen eben, was prägt diese Stadt, was macht diese Stadt aus, ist eine relativ neue Entwicklung. Und ich denke, in dieser Stadt, die ja auch ganz viele verschiedene Ansatzpunkte bietet, ist das natürlich auch besonders spannend. Also ich erinnere mich an die Produktion Das Zimmermädchen,
ja,
das im Hotel gespielt hat. Natürlich sind hier die großen Hotels,
ja,
sind natürlich sehr präsent. Oder die Dostojewski-Nächte im Casino und jetzt ja auch gerade die Zusammenarbeit mit dem Festspielhaus, die Oper über Clara Schumann.
Ich glaube, es ist halt auch ein großer Unterschied. Wir sind ja quasi das einzige Theater hier in Baden-Baden. Ja, wir sind ja der einzige Sprechtheater produzierende professionelle Theater in der Stadt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, in Berlin Theater leitet, ist man ja auch darauf angewiesen, dass man seine eigene Nische, dass man sich so ganz eng seine eigenen Themen setzt, um sich abzugrenzen. Und wir haben hier ja eigentlich, und ich habe das immer als Chance begriffen, dass man so unterschiedliche Facetten ja irgendwie vielleicht auch abzudecken hat, fast, also jedenfalls nach meinem Verständnis, dass man
also
so
auch für alle Publikumsschichten und
ja,
Altersstufen.
Deswegen ist es ja noch lange nicht egal, wie man was macht. Man kann, der muss ja dann trotzdem auch gucken, dass man seinen eigenen ästhetischen, künstlerischen Kompass hat. Und wenn man an unterschiedliche Zuschauer denkt oder an unterschiedliche Themen in der Stadt, also ich versuche das jedenfalls trotzdem, dass man sich auf eine Art immer noch versucht, so treu zu bleiben und so seine Marke oder seinen Qualitätsanspruch vielleicht auch zu haben in dieser Vielfalt. Aber ich habe das immer als Glück empfunden und mir macht das einfach auch Spaß, diese Themen zu finden.
Aber auch das Schauen auf die Publikumsstruktur ist relativ neu. Also diese, dass ein Theater Umfragen macht und erst einmal schaut, wer kommt denn zu uns und vielleicht auch, wer kommt nicht zu uns und wen wollen wir noch reinholen. Das ist auch noch nicht lange so selbstverständlich. Und ich weiß nicht, wie geht's Ihnen damit? Aber als ich herkam, hatten Sie eine Vorstellung von dem Publikum?
Ja, also so, also natürlich verändert sich so ein Blick auch, wenn man die einzelnen Menschen kennenlernt in der Begegnung, Leute spricht mehr irgendwie mit der Stadt, verwächst, natürlich verändert sich das, aber ich habe schon versucht, mich darauf vorzubereiten auf die Zeit hier, indem ich mir einfach Statistiken angeguckt habe. Also man kann aus Zahlen viel lernen, das muss man schon sagen. Also wie viele Leute arbeiten hier, wie viele sind pendeln in die Stadt, wie viele pendeln aus der Stadt, wie alt sind die Leute? Und ein Ergebnis, was ja viele verblüfft hat, war, weil man ja denkt, Baden-Baden, da wohnen ja nur alte Menschen, war, dass ich gesagt habe, in diesem Tick, da spielen wir für junge Zuschauer, weil hier gibt es wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche. Und das hat viele erstmal erstaunt, aber wenn man sich anguckt, wie viele Schulen es gibt, was für Schulen, da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass diese Kinder nur ins Weihnachtsmärchen gehen und nachher sind die irgendwo verschwunden. Die müssen ja sonst auch irgendwo sein.
Und warum nicht im Theater?
Warum nicht im Theater? Und das ist zum Beispiel etwas gewesen, was wirklich aus dem Lesen von Zahlen entstanden ist. Mhm.
Baden-Baden ist ja eine kleine Stadt mit kurzen Wegen. Ist das denn dann auch unbedingt immer ein Vorteil, wenn man so alle direkt um sich herum hat und alle sich gut kennen? Oder kann das auch einschränkend wirken?
Also man muss schon versuchen, ab und zu so einen Schritt zurück zu machen auch. Oder ein bisschen guckt, also man hat ja als Theater auch die Aufgabe, so sehr ich jetzt gerade davon gesprochen habe, dass man sich mit Menschen, mit Institutionen verbinden will und in die Stadt reinwirken, so ist es doch auch wichtig, dass man sich diesen versucht, jedenfalls diesen Blick von außen zu bewahren und nochmal auch immer mal nochmal neue Dinge auszuprobieren. Insofern ist jetzt dieses Festival auch sehr interessant gewesen für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass ich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal anders wahrnehme. Also was ich zum Beispiel eigentlich total interessant fand, war, dass die Aufführungen, von denen wir im Vorfeld eher dachten, ist das vielleicht so ein bisschen schwierig hier, also wie jetzt zum Beispiel diese Rap-Oper aus Mannheim oder auch Broken Circle aus Karlsruhe, was eigentlich eher Konzerte sind, theatrale Konzerte, sage ich mal. Oder auch dieses spielerische Solidaritätszeltdorf vom Theater Rampe da unter den Kolonnaden, wo man dachte, na, wie wird denn das angenommen? Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das wirklich total gefeiert haben und eher von den, sagen wir mal, traditionelleren Aufführungen, dann man da eher gehört hat, ach ja, na gut, ja. Das hat mir eigentlich auch Mut gemacht, dass man sich auch nicht so sehr, dass man auch sich selber und die Zuschauerinnen und Zuschauer immer mal wieder fordern sollte und Neues eben ausprobieren. Und das ist, glaube ich, doch auch ein Vorteil, wenn man sich doch eine Weile kennt. Also es ist vielleicht ein Nachteil, wenn man zu sehr glaubt, man wüsste schon, was die Leute erwarten oder umgekehrt. Aber ein Vorteil ist auch, und das habe ich eigentlich schon relativ schnell so empfunden, dass wir doch immer das Gefühl haben, auch wenn was mal nicht sofort sich vermittelt, ankommt oder auch nicht gelingt, das gibt's ja auch in der Kunst, man weiß ja vorher nie, ob das wirklich so klappt, wie man sich das wünscht, dass man sich trotzdem irgendwie verbunden bleibt, dass die Akzeptanz da ist und auch viele sagen, ja, gut, das war jetzt vielleicht, hat mir es nicht so, aber dann gehe ich halt das nächste Mal wieder hin. Und das ist natürlich ein großes Geschenk oder etwas, was man sich, glaube ich, als Theater und Zuschauer gemeinsam so ein bisschen erarbeitet.
So ein Vertrauensvorschuss
letztendlich. Ja, irgendwie auch. Oder man muss natürlich immer was tun dafür, Also ausruhen darauf ist nicht. Aber ab und zu kann man sich auch davon tragen lassen.
Sie kennen ja auch ganz andere Städte und größere Häuser. Reden wir vielleicht ein bisschen über Ihren Werdegang. Geboren sind Sie in Bonn. Wurde dort eigentlich schon Ihre Leidenschaft fürs Theater entfacht?
Ja, also ich habe ganz klassisch angefangen. Also wie viele Kinder habe auch ich im Keller Theater gespielt mit meinen Freunden und hatte auch als Kind mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, ich muss Zirkusdirektorin werden. Von der ich jetzt im Nachhinein denke ich ja, irgendwie hat das ja dann doch noch geklappt. Und dann habe ich aber eigentlich so als ältere Schülerin war ich Statistin in Bonn am Theater und auch in der Oper und habe da über doch einige Jahre das gemacht. Meine erste Stereoanlage habe ich mit Einsätzen wie Es lebe Danton und Nieder mit dem König oder was man da halt so macht, habe ich mir verdient. Habe ich heute noch. Ja, ich habe sehr viel Statisterie gemacht und habe eine ordentliche Anlage und was Teile davon gibt es noch.
Sehr schön. Ja. Es hat dann auch dazu geführt, dass Sie gesagt haben, das mache ich zum Beruf und sind nach Wien gegangen zum Studium der Theaterwissenschaften und der Germanistik. Warum Wien?
Hat sich so ergeben, sage ich mal. Also ich kannte es ein bisschen von Besuchen so als mit meinen Eltern so als Kind und ich hatte ursprünglich gar nicht so den Plan, wegzugehen aus meiner Heimatstadt und wollte eigentlich in Köln anfangen zu, da konnte, kann man ja auch Theater, Film und Medienwissenschaften studieren. Da haben sie mich aber nicht genommen, weil mein Abiturdurchschnitt zu schlecht war. Und ich hätte nach München gehen können oder nach Erlangen, glaube ich. Weiß gar nicht, da gab es noch gar nicht so viele Orte, wo man da studieren konnte. Und dann habe ich gedacht, na dann wäre Wien vielleicht eigentlich, wenn schon weg, dann doch lieber nach Wien.
Ja, Wien ist natürlich auch eine theaterbesessene Stadt. Sie haben es ja dann auch geschafft, ans Burgtheater zu kommen. Das ist ja nun schließlich eine der allerersten Adressen in der deutschsprachigen Theaterwelt.
Ja, da habe ich mich einfach so reingeschmuggelt, indem ich irgendwie noch als relativ junge Studentin, das war glaube ich sowas wie vielleicht so drittes Semester oder so, mir eines Tages ein Herz gefasst habe und dort in die Dramaturgie gegangen bin und an die Tür geklopft habe und gefragt habe, kann ich hier irgendwas machen? Kann man hier ein Praktikum machen? Und das habe ich dann auch getan. Und das klingt ja immer so voluminös oder so grandios.
Na klar, im Burg
ja, das Burgtheater. Und es ist natürlich einerseits so, dass ich sage, ja gut, ich war da einfach Praktikantin und habe da auch Fotokopien gemacht und beim Theaterfest Luftballons aufgeblasen, was man halt so macht. Aber ich war dort auch bei Proben dabei und habe vor allen Dingen
tolle Leute
habe schon sehr viele interessante Leute, auch Schauspieler natürlich, da erleben können und so ein bisschen auch so Mechanismen kennengelernt. Also ich habe schon da als Studentin die Erfahrung gemacht, dass die wirklich großen Künstler, die wirklich toll sind, sind die nettesten. Und die so ein bisschen der Praktikantin sagen müssen, mach mal Platz da, die sind meistens auch nicht so besonders toll. Und das habe ich mir so ein bisschen versucht, oder oft, ja, und das habe ich so ein bisschen versucht, mir auch so mitzunehmen, so fürs Leben, so eine so eine Beobachtung.
Ja.
Und das andere ist aber tatsächlich, dass ich dort auch, diese Zeit war einfach sehr wichtig für mich, für meinen weiteren Werdegang, weil ich dort die Dramaturgen kennengelernt habe, den Clemens Renoldner und auch den Bruno Hitz vor allen Dingen, die mir daraufhin auch viele Türen geöffnet haben. Ich bin daraufhin Assistentin von Hans Lietzau geworden am Theater in der Josefstadt und bin auch vermittelt worden an so meine erste, vielleicht so halb feste Stelle in der freien Szene beim Wiener Ensemble. Und dann hat mich auch einer von denen dann mitgenommen, bis ich dann meinen ersten festen Job an einem konventionellen Stadttheater hatte, nämlich in Bern in der Schweiz. Und also insofern war diese Zeit, und meinen Mann habe ich auch kennengelernt in der Zeit.
Auch ja, nicht ganz unwichtig?
Nee, gar nicht unwichtig. Also insofern war das schon eine sehr bedeutende Zeit, die viele, das habe ich damals gar nicht so erlebt natürlich, man weiß es ja nicht, aber das hat schon viel Einfluss gehabt auf mein Leben.
Aber das ist ja auch immer noch so in der Theaterwelt, dass einfach ganz, ganz viel über Beziehungen und über Arbeitspartnerschaften läuft.
Ja.
Und wenn man jemanden braucht, ruft man Freunde an und fragt, ich suche jemanden in die und die Richtung und so. Das hat
natürlich
sich ja nicht geändert.
Und ich versuche das auch ein bisschen weiterzugeben, was ich da erlebt habe. Also auch wir haben ja auch viele junge Menschen, das gehört ja auch dazu zum Theaterleben, so eine gewisse Fluktuation am Theater. Und auch wir haben auch deswegen auch oft viele junge Menschen, weil die weniger kosten am Anfang noch. Und dass ich irgendwie schon versuche auch dann so ein bisschen, wenn dann jemand von hier weiterzieht, das noch so ein bisschen zu begleiten. Mhm. Oder freut mich auch, wenn dann Leute ab und zu nochmal anrufen,
wie
die früher hier gearbeitet waren und irgendwie sagen, ich brauche mal einen Rat oder soll ich das machen oder kennen Sie da jemanden?
Ja. Auch Empfehlungen oder
ja,
so.
Ja, und insofern versuche ich das immer so ein bisschen, das zu leben auch, was ich selber erfahren habe.
Wie war dann die Entscheidung, wirklich das zum Beruf zu machen und am Theater zu bleiben? Weil wenn man sich für so einen Beruf entscheidet, bedeutet das ja auch in dem Fall, sich für einen ganz bestimmten Lebensstil zu entscheiden. Also das sind diese intensiven Probephasen, inklusive Abendproben mit Open End. Das sind Aufführungen bis spät abends, an Wochenenden, ja. Feiertagen. Oft sind es ja dann auch häufige Wechsel an andere Bühnen. Reich wird man auch nicht. Ja. Also
das wollte ich alles unbedingt.
Ach ja. War das eine bewusste Entscheidung?
Ja, ich fand das interessant. Mich hat das interessiert. Und viele Jahre später, ich habe es eigentlich jetzt eigentlich erst, dass ich mir manchmal denke, Mensch, andere Leute sitzen jetzt mal gemütlich zu Hause auf dem Sofa, statt hier irgendwie, wie ist es schon wieder, 21:45. Das hat ja auch was mit dem Älterwerden zu tun, glaube ich. Aber das war für mich eigentlich nie was, was ich in Kauf genommen habe, sondern eigentlich immer was ich interessant fand, unterschiedlichen Menschen zu begegnen und immer auch so lange Zeit auch immer so das Gefühl zu haben, ich kann meine 3 Klappstühle unter den Arm nehmen und woanders hin oder so. Ich fand das irgendwie gut.
Denn das ist ja auch ein Bereich, wo sich im Augenblick viel tut. Also es gibt einige Theatermacher, vor allen Dingen auch Macherinnen, die so ein bisschen im Augenblick anfangen zu hinterfragen, muss das denn so sein? Ja. Also muss das ein Beruf sein, den man sich so mit Haut und Haar verschreiben muss? Ja? Mhm. Und da gibt es einfach ja, ganz widerstreitende Diskussionen darüber. Kann man nicht vielleicht auch, also ich kenne das vom Badischen Staatstheater in Karlsruhe, da überlegen jetzt die Schauspielriege, überlegt dort an Frauen, ob man nicht die Probenzeiten ändern kann, dass es eben nicht mehr so spät in den Abend geht und nicht mehr dann am Mittag so eine lange Pause ist, weil es einfach familienfreundlicher ist und so. Da tut sich was.
Ja, also dieses Widerstreiten, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, das kenne ich natürlich auch, und zwar sowohl in der Diskussion mit anderen oder auch mit meinem Ensemble. Ich kenne es aber auch irgendwie in mir, weil ich habe dazu eine ambivalente Haltung. Einerseits denke ich mir, ja, warum soll man denn, wenn man Kunst hat, gleichzeitig allem anderen abschwören? Und ein Kollege von mir hat neulich mal gesagt, zu unserer Zeit war das so, wenn man zum Theater ging, dann war das so quasi wie wenn man ins Kloster gehen würde. Also diesbezüglich, dass man bestimmten Dingen, die für andere Leute selbstverständlich sind, abschwört. Dass man einfach akzeptiert, dass man kein regelmäßiges Mittagessen hat und immer zu wenig schläft und wenig Geld verdient. So auf die, also unter anderem. Und dann sagt man sich natürlich, warum eigentlich? Ja, die Künstler geben ja auch der Gesellschaft was, und die Gesellschaft lässt es sich ja auch was kosten, indem sie diese Häuser alle unterhält. Aber warum ist vor allen Dingen eben bei den eigentlichen Künstlern auf der Bühne, warum müssen die es noch so schwer haben? Und ich versuche auch, pfleglich damit umzugehen, ich persönlich. Ja, trotzdem kann man sich natürlich fragen, müssen die Künstlerinnen und Künstler immer so ausgeliefert sein und dem geworfen sein, wie quasi mit ihnen umgegangen wird. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass so ein gewisses Brennen dafür und auch bereit sein, was heißt bereit sein, also gar nicht, das vielleicht auch manchmal gar nicht zu bemerken, dass man jetzt so und so viele Stunden schon an der Sache arbeitet. Es ist eben dann doch kein Beruf wie jeder andere. Und in manchen Diskussionen denke ich mir dann auch, weiß nicht, ich habe das ja auch manchmal, da wird geschildert, ja, und der Assistent oder so, der macht das und das und das und das. Und dann denke ich, ja, das ist toll. Das ist ganz großartig. Aber auf der anderen Seite, das ist, irgendwie gehört es auch dazu, so.
Klar, künstlerische Prozesse kann man nicht takten
und, von 9 to 5. Und ich habe erzählt, ich wollte das so, und deswegen habe ich oft selber auch so ein, das, ich habe da vielleicht so einen anderen Wertekompass in mir drin. Also ich kann natürlich solche Dinge hören und kann auch darauf reagieren, mich damit auseinandersetzen und versuche auch da eine gute Chefin zu sein. So. Aber ich kann manches ganz tief in meinem Innern für mich nicht wirklich nachvollziehen.
Wenn Sie dann mal Freizeit haben, gibt es was, wobei Sie gut ausspannen können?
Ja, also langweiligerweise muss ich sagen, ich lese sehr gerne.
Ist ja nicht langweilig.
Aber auch, ja, aber das ist irgendwie so eine klassische Antwort. So. Aber ich bin wirklich, bin eigentlich immer eine Leseratte geblieben, was ich auch als Kind schon war. Ich bin immer mit riesigen Tüten aus der Stadtbibliothek nach Hause geradelt. Ich hatte schon mal als Kind, hatten meine Eltern sich schon Sorgen gemacht und haben gedacht, das Kind ist irgendwie, muss mehr in die frische Luft. Und meine Schwester hat mir das neulich erzählt. Ich wusste das gar nicht mehr. Und dann hat meine Schwester gesagt, weißt du das nicht mehr? Da haben doch die Eltern mal gesagt, du dürftest nur noch 5 Bücher ausleihen. Und dann hätte ich das aber gelöst dadurch, indem ich einfach 2-mal in der Woche gefahren bin.
Und sehr clever.
Ja, also das, ich lese aber auch viel Krimis oder irgendwelchen Quatsch auch, so, also Prosa eigentlich. Und ansonsten versuche ich auch mal ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag zu integrieren, indem ich mit dem Fahrrad fahre oder so. Und ich habe auch seit einigen Jahren meine Bratsche wieder ausgekramt. Ich habe als Schülerin erst Geige, dann Bratsche gelernt und habe auch so im Uni-Orchester gespielt. Am Anfang dann ganz lange nicht mehr, aber jetzt spiele ich wieder so ein bisschen für mich. Und das ist sehr, sehr
kann man gut abschalten.
Entspannend, ja. Mhm. Es hat sowas wie so andere Leute vielleicht mit so einer Klangschale auch, dieses Vibrieren und diese Töne zu erzeugen, schon einfach Wahnsinn. Ich spiele auch manchmal nur eine Tonleiter oder so, nachts am liebsten.
Es ist irgendwie, schön für die Nachbarn.
Ja, das ist, ja, ja.
Und der Schwarzwald, hat das damals eine Rolle gespielt, als Sie hergekommen sind? Viele sagen ja, die Lage, der Schwarzwald vor der Tür, das Elsass nebendran, war also, das entscheidend?
Ich kannte es ja ein bisschen, weil ich ja auch 2 Jahre in Karlsruhe engagiert war. Aber ehrlich gesagt, nein. Ich fand das Haus interessant. Ich wollte gerne Intendantin werden. Ich wollte ein übersichtliches Sprechtheater. Und dass ich das so schätzen gelernt habe, das kam erst viel später. Und ich weiß nicht genau, ob das eine Baden-Badenerisierung ist oder vielleicht eine Alterserscheinung. Ich habe, als ich hier anfing, diese ganze Park- und Gartenlandschaft, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich war so fixiert auf die Tätigkeit und auf die Bühne, dass wenn mir manchmal jemand auf der Straße gesagt hat, bei Ihnen vorm Haus, da ist aber besonders schön das Blumenbeet wieder. Hier ist dieser Goetheplatz, ist ja so ein besonderer Ort für Baden-Baden und das wird auch sehr beobachtet. Der wird auch immer mit sehr viel Liebe thematisch und anders gepflanzt. Und das war in den ersten Jahren noch so, dass wenn jemand gesagt hat, das ist besonders schön da die Blumen, dass ich so ungefähr gedacht habe, was für Blumen? Und jetzt, so seit einigen Jahren, sehe ich das auch. Wenn ich so durch Kaiserallee fahre, dann denke ich, herrlich hier das Grün und auch die Blumen. Und das ist so, also weiß nicht genau, worauf sich das zurückführen lässt. Aber ich sehe es jetzt und ich finde es herrlich, auch den Schwarzwald.
Als Sie gerade gesagt haben, ja, Sie wollten Intendantin werden und Sie wollten so ein kleines, übersichtliches Haus, was für Vorteile hat das? Man könnte ja auch sagen, nach Burgtheater ist mir dieses Theater hier etwas zu klein, aber was hat das Ihrer Meinung nach für Vorteile?
Ja, man hat die berühmten kurzen Wege, die sind ja auch manchmal nicht nur ein Vorteil, also das habe ich auch gelernt mit der Zeit, dass nicht alles nur übers gute Einvernehmen geht, sondern bestimmte Strukturen und Regeln sind schon ganz gut. So klein kann das Team gar nicht sein, dass man das nicht trotzdem braucht. Mhm. Aber es ist natürlich schon sehr schön, auch dass man weniger entfremdet ist vielleicht auch von den Einzelnen, die da arbeiten, also dass ich
so
doch
alle
von
Gewerke
jedem
im Blick hat.
Ja, dass ich doch von jedem weiß, der hier arbeitet, so ungefähr, was der für ein Leben führt. Und man auch weiß, wenn es hart auf hart kommt, kann man sich dann irgendwie aufeinander verlassen auch. Und ich finde es auch, einerseits ist es natürlich so, dass ich darunter manchmal auch leide, dass wir so ein kleines Team sind und dass man im Zweifelsfall, wenn jemand ausfällt jetzt, also wir haben jetzt eben über auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Wir haben in unserem engeren Team sind sehr viele Frauen zwischen, sagen wir, 25 und 40. Die sind dann zwischendurch mal weg. Und diese Übergänge fordern natürlich auch immer, dass ich dann viele Dinge selber mache, die man vielleicht normalerweise als Intendantin gar nicht macht, weil man so seine Leute hat oder normal an größeren Häusern. Mhm. Und das ist manchmal natürlich durchaus belastend. Es ist aber auch interessant. Einerseits, weil ich mir dann besser vorstellen kann, was die einzelnen Leute machen und aber auch, weil ich das selber so interessant finde. Ich finde das interessant am Intendantensein. Also die unterschiedlichen Gegenüber, die Künstler am Haus, die Techniker am Haus, die Zuschauer, die Politik, die Presse und auch dieses Ineinanderspielen, was das eins die Bedingung für das andere ist und was man so alles braucht dafür. Ich finde das irgendwie interessant.
Ihre Mitarbeiter scheinen das auch zu schätzen, dass Sie sich da gut auskennen und hier für eine gute Atmosphäre sorgen, denn das Ensemble ist ja schon seit langem relativ stabil. Also hier gibt es längst nicht so viele Wechsel wie anderswo. Hat ja. es auch damit zu tun, dass Sie dieses Ensemble so klug aufgebaut haben, dass es einfach anscheinend auch gut funktioniert?
Ja, das. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass doch einige noch da sind, die in diesem Anfangszauber, als wir hier 2004 angekommen sind, das so mit mir zusammen so aufgebaut haben und dass diese Zeit uns eigentlich nach wie vor sehr verbindet. Ja, und ich dachte auch immer, wenn das doch Leute sind, die ich gut finde, und warum soll ich das austauschen, nur weil man das so macht? Ja, und jetzt ist es halt so, dass wir so einen festen Kern haben. Es sind schon noch einige da, die wirklich mit mir hier begonnen haben. Wir haben aber auch drumherum, also vor allen Dingen auch von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, auch Wechsel natürlich, weil das braucht man auch als Haus und auch als Zuschauer, will man auch mal ein neues Gesicht sehen. Abgesehen davon, dass man auch, wenn man nie wechseln würde, könnte man irgendwann nicht mehr Romeo und Julia spielen oder jedenfalls nur noch in einer sehr speziellen Deutung. Also, weil man natürlich dann auch die jungen Darsteller gar nicht mehr hat. Mhm. So. Aber eigentlich gefällt uns allen diese Mischung aus so einem wie so harten Kern und der auch so ein bisschen so eine Kontinuität gibt und Erneuerung drumherum eigentlich ganz gut.
Mhm. Jetzt habe ich gerade überlegt, ich habe gar nicht nachgezählt oder im Kopf, wie bei Ihnen das Verhältnis ist zwischen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist ja auch gerade eine größere Diskussion. Ja. Klassischerweise sind ja 2/3 Männer, 1/3 Frauen.
Und ist man bei hat uns sich auch so ungefähr.
Immer so damit ja, rausgeredet.
Ja. Ich glaube, es ist 11:6 oder 10:6 oder so.
Es ist ja immer, naja, wenn man die Klassiker spielen will, da ist es halt nun mal so, da braucht man mehr Männer. Jetzt gibt es immer mehr Bühnen, die sagen, wir wollen das paritätisch besetzen.
Ja.
Gerade wird ja überhaupt viel darüber diskutiert, dass man für mehr Gleichberechtigung von Frauen an den Bühnen tun muss. Mhm. Gerade beim Berliner Theatertreffen hat man eine Frauenquote eingeführt, immerhin für die nächsten 2 Jahre. 50% der eingeladenen Inszenierungen sollen künftig von Regisseurinnen kommen. Was halten Sie von so einer Quote?
Ich finde das gut. Und ich halte auch nichts von dieser Diskussion. Es wird mir dann immer gesagt, wären Sie denn gerne Quotenfrau? Warum sind die Frauen immer gleich Quotenfrauen? Mhm. Und ich glaube, dass es einfach Zeit ist. Man hat es lang genug versucht ohne und es geht nicht ohne. Dann muss man es halt mitmachen. Ich glaube eigentlich schon, dass das richtig ist in bestimmten Bereichen. Vielleicht muss man das nicht für immer haben. Und ich würde mir auch wünschen, man bräuchte keine. Aber in vielen Bereichen hat das so eine Selbstverständlichkeit, dass das männerdominiert ist. Und niemand gibt Sachen freiwillig her. Das ist so. Und ich freue mich ja jetzt auf die Kollegin in Konstanz. Dann bin ich nicht mehr die einzige Stadttheaterintendantin in Baden-Württemberg. Das finde ich eigentlich auch schön.
Ja, aber nach der letzten Studie des Deutschen Kulturrats, also sind nur noch 22% der Intendanten sind Frauen, also ja. 22% Intendantinnen.
Ich glaube, es sind sogar noch weniger. Ja. Also wenn man so bestimmte traditionell eher Frauen besetzt, also wenn man jetzt zum Beispiel den jungen Theaterbereich, ich will den nicht unterschätzen, aber wenn man so einen ganz normalen Stadttheaterbereich nimmt, nicht die Privattheater, nicht die jungen Sparten, dann ist es, glaube ich.
Das ist wie bei den Regisseuren.
Also man
sagt 30% Regisseurinnen, aber wenn man guckt, wer auf der großen Bühne inszeniert, sind es sehr, sehr viel weniger.
Ja.
Was ändert sich denn, wenn Frauen Theater machen?
Ich weiß gar nicht, ob das so viel ändert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so unbedingt so eine weibliche oder eine männliche Ästhetik gibt. Ich glaube auch nicht, dass alle Intendantinnen bessere Chefs sind als ihre männlichen Kollegen. Ich glaube, das ist irgendwie schon sehr individuell. Aber die Frauen wollen einfach auch was vom Kuchen und das ist auch richtig so.
Wenn ich so überlege, wenn ich Sie bei den Proben oder so beobachtet habe, was ich ja manchmal durfte, habe ich schon das Gefühl, das ist ein sehr kollegialer Umgang. Klar, man kann jetzt sagen, das liegt in Ihrem Naturell und ist jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass Sie eine Frau sind. Aber viele beobachten schon, es ändert einiges. Es ändert vielleicht sogar die Stückauswahl, dass man einfach ein bisschen mehr darauf guckt, was schreiben die Frauen, vielleicht auch kommen dadurch andere Themen eben dran. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dann über die Besetzung zu reden.
Das ja.
Und insofern
das
bedingt
schon.
So das eine das andere.
Das schon. Also das sozusagen vom Konzeptionellen her oder von der Planung her. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sagen kann, ob Don Carlos von einer Frau oder von einem Mann inszeniert wird. Natürlich gibt es dann vielleicht eine männlichere oder eine weiblichere Sicht oder man beschäftigt sich mehr mit der Frauenfigur, interessiert sich mehr dafür, wie es Eboli geht als Posa. Das würde ich aber auch sagen, das könnte auch der ein oder andere Mann tun heutzutage. So meinte ich das jetzt eigentlich eher. Was man vielleicht sagen muss, was sich verändert ist, also wenn ich jetzt gesagt habe, wir sind hier so ein Frauenteam so in der Leitung, das habe ich ja vorher in einem anderen Zusammenhang erwähnt, es ist durch diese Familien- oder Elternzeit bedingte Fluktuation oder die Wechsel, ist da mehr Bewegung drin. Und man ist dadurch gezwungen, manche Sachen ein bisschen systematischer zu tun. Also, und das ist eigentlich gut, gerade für so ein Haus wie wir, wo so dieselbe Mannschaft so lange da ist, dass man sich darüber Rechenschaft geben muss, wer macht eigentlich was und warum. Das müssen wir von Zeit zu Zeit tun, weil sich das Team verändert durch die Elternzeit einfach. Das haben wir uns nicht ausgesucht, das ist dann irgendwie schön für die Beteiligten, aber das heißt, wir müssen uns irgendwie umstellen. Und dafür müssen wir reflektieren, was wir tun, sonst können wir die Aufgaben nicht weiterführen. Und das ist eigentlich gut. Und natürlich noch dazu neue Impulse, ab und zu kommt mal jemand Neues und sagt, warum ist das eigentlich so, könnte man das nicht so machen. Also das ist auf jeden Fall eine Begleiterscheinung davon.
Wenn wir nochmal auf die Entwicklung hier am Haus gucken, als Sie hier angetreten sind, haben Sie ja auch ganz schnell gesagt, Sie haben es vorhin schon erwähnt, ich möchte hier eine eigene Kinder- und Jugendtheatersparte hinbekommen. Sie haben das damals ohne nennenswerte Zuschläge gemacht, wohlgemerkt. Warum war Ihnen das so wichtig?
Es hat mich einfach interessiert. Also es hing auch mit dem Raum zusammen, mit diesem Tick, so was eher so eine kleine Studiobühne war und wo ich dann aber, also ich hatte irgendwie Lust, da noch mehr so das Profil zu schärfen, wofür steht eigentlich dieser Raum, außer dass man näher dran ist. Was natürlich gleichzeitig auch heißt, wir konnten damit, auch wenn wir eine Uraufführung machen, können wir die nicht mehr im Studio sozusagen abfrühstücken, sondern die ist dann halt auch im Abo und auf der großen Bühne und hat ihren Stellenwert oder wir suchen eine besondere Form, wie jetzt bei Welterben. Und es war eben tatsächlich so, dass ich dachte, das sind einfach ungenutzte Zuschauer, die hier rumlaufen. Und es ist einfach auch eine sehr beglückende Aufgabe. Also ich habe damals von der Maria Elena Hackbart, die mit hierher kam und das mit mir aufgebaut hat, die hat ich mitgebracht aus Bern, da war sie Regieassistentin und die hatte auch so ein wahnsinniges Feuer dafür. Und wir haben bei den Theatertagen 2005 auch den ersten Kontakt gehabt mit diesem Arbeitskreis für Kinder- und Jugendtheater. Und da hatten wir ja schon selber die ersten Schritte gemacht, aber das war auch nochmal ein großer Impuls zu sagen, was ist das für eine tolle Welt? Was sind da auch für künstlerisch interessante Produktionen zu sehen? Wir haben immer wieder hier auch, also auch in der kleinen Form für Kinder, für Jugendliche, ganz tolle Produktionen, manchmal bessere oder genauso schöne wie auf der großen Bühne.
Aber das war ja von Anfang an eigentlich so, seit den 70er Jahren, dass die Kinder- und Jugendtheater so die, ja, das Experimentallabor der Theater waren, wo man einfach neue Formen ausprobiert hat, ne? Also diese interaktiven Spielformen oder überhaupt jetzt mal die Bühne aufzubrechen und nicht diese Guckkastenkonfrontation zu haben, sondern auch mal in der Arena sozusagen zu spielen oder die Kinder mit den Kissen ganz nah dran zu haben. Das kam ja alles aus dem Kinder- und Jugendtheater. Ja. Jetzt waren ja hier gerade eben auch wieder das Treffen des Arbeitskreises Junge Bühnen aus Baden-Württemberg. Hat man dann heute auch noch das Gefühl, die sind immer noch die Vorreiter, die Experimentallabore der Theater. Ist das noch so?
Das weiß ich nicht, ob man das so grundsätzlich sagen kann. Ich glaube, es ist schon so, dass überhaupt die ganze Theaterlandschaft, die Ästhetik, dass man andere Stoffe sucht, auch im Abendspielplan mit Film, mit Romanadaptionen, mit unterschiedlichen Ästhetiken, Herangehensweisen, neuen, wie Sie es gerade gesagt haben, neuen Experimenten, an Besetzungen auch oder an Konzepten. Aber es ist natürlich immer noch ein relativ geschützter Raum, in dem man das ausprobieren kann. Also wir haben jetzt eben bei diesem Goldenen Topf, das ist ja ein Projekt, was Virtual Reality mit einbezieht. Und da sind natürlich die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer sind natürlich sozusagen die Experten. Die können das ja besser rezipieren. Die sind für mich die interessanteren Testpersonen, weil die sofort damit umgehen können und sich ästhetisch dazu verhalten können und in ihrem Erlebnis ohne irgendwelche Hemmschwellen erst irgendwie überredet werden zu müssen, sondern da erstmal eine Lust drauf haben. Und das ist ja bei vielen, die Kinder Auch bei neuer Musik ist das ja so. Die Kinder sind ja viel unmittelbarer und haben oft viel weniger Probleme. Die müssen keine eingefahrenen Hör- und Sehgewohnheiten überwinden, weil sie die gar nicht haben. Und deswegen ist das oft eine sehr schöne Erfahrung, also wo man auch viel so zurückkriegt davon. Und jetzt in Baden-Württemberg, dieser Arbeitskreis, der ist wirklich sehr wichtige Institution im Land, wo sich alle regelmäßig treffen, sei es bei den Theatertagen oder beim Festival Schöne Aussicht in Stuttgart, sich gegenseitig beobachten, Feedback geben, Auswertung. Und das ist schon etwas, wo auch wirklich auf Qualität geachtet wird. Und das ist beim Kinder- und Jugendtheater wirklich wichtig, weil das heißt, also man kann es sich leichter machen oder schwerer. Ja, also kannst auch ein Kind zum Lachen bringen, wenn jemand irgendwie dreimal irgendwie auf den Hosenboden fällt, da lachen auch alle. Aber wenn einem das nicht genügt als Message oder so, dann muss man sich schon noch ein paar andere Sachen überlegen. Und dass wir da in Baden-Württemberg immer so ein bisschen aufeinander aufpassen, auch,
so ein Qualitätsstandard,
dass man da wirklich um die Ergebnisse ringt oder so. Und ich habe schon manchmal, wenn ich in der Endprobe sitze oder irgendwie hier die Produktionen begleiten, dass man dann sagt, ja, ach ja, irgendwie besser wird, würde ich das jetzt gerne den anderen zeigen. Mhm. Und wenn ich dann denke, nein, dann muss man noch was machen. Das ist eigentlich ganz gut.
Genau. Aber das ist ja sowieso auch das Schöne an diesen baden-württembergischen Theatertagen, dass man endlich auch mal eben sehen kann, was die anderen machen, dass man mal ins Gespräch kommen kann. Ich meine, obwohl es ja so viele Bühnen im engsten Umkreis gibt, hat man ja wohl doch selten die Zeit, sich mal auszutauschen. Also gut, vielleicht wird man noch mal eingeladen zu einer großen Premiere, aber wirklich, dass jetzt auch mal die Dramaturgen und die Schauspieler die Möglichkeit haben, untereinander mal zu sprechen und zu sehen, was die anderen machen, das denke ich, dafür fehlt ja sonst oft die Zeit.
Das stimmt, es ist allerdings auch bei den Theatertagen schwierig, weil im Abendspielplan ja die Theater
die Häuser,
anreisen, aufbauen, spielen und wieder abreisen. Und dass wir jetzt mehr den Austausch gefunden haben, ist unserer wunderbaren Festivalleiterin Annelie Mattheis zu verdanken, die unter anderem eben diese Berufsgruppengespräche quasi übernommen hat aus dem jungen Theaterbereich, dass sich hier was Inspizientennetzwerk bundesweit war, hier die Regieassistenten aus Baden-Württemberg, die Dramaturgen haben sich getroffen und es gab auch so ein Stipendiaten. Programm. Für das haben wir nochmal eine extra Förderung bekommen vom Bühnenverein, damit sich junge Theaterschaffende aus den Häusern, aus unterschiedlichen Sparten, also eine Theaterplastikerin ist hier, aber auch ein Dramaturg, Schauspielerin, Regieassistent, dass die diesen ganzen Zeitraum der Theatertage miterleben, spezielle Workshops haben, aufführen, gucken und vor allen Dingen sich untereinander austauschen und connecten und natürlich dann wünschenswerterweise das, was sie da erfahren haben, wieder zurück in die Häuser tragen.
Wir kommen zum Schluss. Mich würde noch interessieren, gibt es irgendetwas, gibt es einen Wunsch, einen Plan, den Sie für nächster Zeit noch hier für das Theater Baden-Baden haben?
Also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass wir diesen Schwung, diese wunderbare theaterbegeisterte Stimmung aus diesem Festival mitsamt diesen ganzen vielen Zuschauerinnen und Zuschauern mitnehmen können, noch in unsere Theaterzukunft, in die nächste Spielzeit oder auch in die nächsten Stücke noch. Die Spielzeit ist ja auch noch nicht zu Ende. Was für mich eigentlich noch ein großes Thema ist hier oder nochmal so ein zu beackerndes Thema in Baden-Baden ist die Internationalität. Also die Nähe, aus der Nähe zu Frankreich und auch der Tatsache, dass hier so viele Besucherinnen und Besucher aus anderen Ländern hinkommen. Da habe ich immer das Gefühl, das wäre was, was mich nochmal interessieren würde, mehr auszubauen. Und da gibt es ja auch alle möglichen EU-Förderprogramme. Da haben wir halt immer das Problem, dass wir in unserer Mini-Mannschaft das einfach nicht schaffen. Da wirklich, dieses Antragswesen ist, da muss man eigentlich eigene Menschen haben, die nichts anderes tun als Anträge schreiben oder diese Projekte, dann muss ja das auch scouten und Reise. Das interessiert mich sehr. Also wir haben ja vor einigen Jahren mal so ein Ansatz schon mit einem Festival gemacht, Woche ohne Worte hieß das, mit Theatertruppen aus Spanien, aus England, aus der Schweiz, gut, das ist jetzt nicht so schwierig mit der Sprache, aber irgendwie so ein Sprachgewirr hier zu haben und nochmal mit anderen auch Theaterformen und Leuten in Kontakt zu kommen, Das wäre irgendwie nochmal so ein Projekt. Aber vielleicht geht da ja noch was.
Also das Ziel, alle Touristen aus der Stadt und alle, die an der großen Picknicktafel waren, ja, hier ins Theater zu bekommen. Das war SWR 2 Zeitgenossen, heute von den 24. Baden-Württembergischen Theatertagen in Baden-Baden mit Nicola May, der Gastgeberin des Festivals und der Intendantin des Theaters Baden-Baden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau May.
Danke Ihnen, Frau Wetzel.